Willkommen zu Recenter Case am 11. Mai 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Es ist inzwischen sehr offensichtlich geworden, dass Russland als Supermacht abhängig ist von dem Atomwaffenarsenal. Wir haben aktuell die Meldung hier auf recenter.com. Katastrophaler Zustand der russischen Luftwaffe. Also werden veraltete Flugzeuge eingesetzt. Es heißt, abgestürzte Flugzeuge, die haben dann uralte Karten da drin, also aus Sowjetzeiten. Und teilweise, so der britische Verteidigungsminister, teilweise findet man dann auch amerikanische GPS-Geräte, so ganz simple Navis im Prinzip. Ja. Es war jetzt nicht ganz klar, ob die Russen da tatsächlich sich verlassen auf das amerikanische GPS oder dann doch eher auf das russische GLONASS-System. Aber GLONASS ist halt einfach ja weniger zuverlässig. GLONASS hat weniger Satelliten und letztendlich kannst du sowohl GPS als auch GLONASS stören mit Störsignalen. Und normalerweise läuft das ja so, wie auch beim Autonavi, da werden verschiedene Signale empfangen und wenn halt dann die winzigen Unterschiede dann abgeglichen werden, dadurch bestimmt das Gerät deine Position. Und wenn da ein Störsignal dazwischen fährt, ist deine Genauigkeit um vielleicht 100 Meter daneben oder sogar mehr daneben. Und für so ein Kampfflugzeug ist das äußerst fatal. Ja, und deswegen hat man anscheinend auch hier bisher keine großen Luftwaffenoperationen gesehen von den Russen. Normalerweise versucht man ja große Operationen zu fliegen und die auch zu koordinieren mit den anderen Streitkräften. Stattdessen halt einfach nur simples Geballere. Ja, man baut da wie zu Stalins Zeiten halt eben diese die Artillerie auf und so und die simplen Raketenwerfer und dann ballert man einfach auf Städte, Wohngebiete und alles und verscheucht dann die Leute damit und arbeitet sich so weiter vorwärts. Andere Waffengattungen, wir haben es ja schon ausführlicher behandelt mit den Panzern und so, das ist alles unglaublich schwach und so bleibt den Russen ihr Atomwaffenarsenal. Das macht den Supermachtstatus letztendlich noch aus. Ja, und wir hatten dann eben gesehen in der Vergangenheit, also bis in die Antike hinter, flächenmäßig große Imperien haben einiges an Schwierigkeiten. Also du warst früher mehr angewiesen auf Fläche wegen dem Ackerbau, ja, das heißt die Leibeigenen, die produzieren dann eben dann Getreide. Getreide ist praktisch Geld und dann kannst du mit diesem Geld als Imperium deine Streitkräfte bezahlen. Also so lief das bis durchs Mittelalter hindurch, ja, also durch die Antike, Mittelalter, bis in die moderne Zeit, bis dann schließlich die Wissenschaft kam. Die moderne Wissenschaft, also wo bestimmte Adelshäuser die Kontrolle im Wesentlichen hatten über die Royal Society. Und die Royal Society als Wissenschaftsorganisation war die Schwesterorganisation des britischen Freimaurertums. Also man wollte dann das Imperium erneuern. Man fakte damit letztendlich die Aufklärung. Gab den Leuten mehr Freiheit, steckte die Leute an die Schulen, an die Unis und so fürs Empire. Und man behielt dann über das Freimaurertum so ein bisschen die Traditionen der Antike bei, aber verhieß auch gleichzeitig ein neues Zeitalter, ja, und an halt große Veränderungen. Also das heißt, hätten die Russen keine Atomwaffen bekommen oder hätten die Russen das zu spät bekommen, dann wäre die Geschichte komplett anders verlaufen. Das heißt, für die Menschen in der Ukraine wäre heute alles anders, für uns Deutsche wäre vielleicht alles anders gelaufen, für unzählige Leute wäre die Geschichte anders verlaufen. Also vielleicht wäre es auch gar nicht zu diesem, also wäre das Gulag-System dann auch früher gestoppt geworden bei den Russen oder im ganzen Sowjetbereich. Wir hätten dann vielleicht auch ohne den russischen Großstatus, ja, hätten wir vielleicht auch keine kommunistische Revolution gesehen in China. Ja, weil Stalin hat ja letztendlich China besetzen lassen durch seine Leute, seine Agenten, die ganzen wichtigen kommunistischen Revoluzzer Chinas. Die waren alle Agenten von Sowjetrussland, waren bei den Sowjets ausgebildet worden und trainiert worden, ausgerüstet worden. Die Militärplanung kam von den Russen. Es war einfach eine Besatzung Chinas, genauso wie die Russen halt eben dann Polen besetzt hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Also für hunderte Millionen und teilweise inzwischen Milliarden Menschen hätte sich das hätte sich das Leben dramatisch anders entwickelt. Ja. Dann auch Süd- und Nordkorea. Ja, Nordkorea, Kim Il-sung war ja auch schon die Marionette von Stalin. Beria hat ihn gefunden als neues Talent. Und jetzt sehen wir die großen Drohungen von Nordkorea mit den Atomwaffen. Also neue Raketen, Trägersysteme, Atomwaffentests unterirdisch. Und man kann jetzt anscheinend dann auch treffsicher hier verschiedene Gegner beschießen. Und Nordkorea ist wahrscheinlich immer noch halt einfach, also Nordkorea ist wahrscheinlich immer noch unter Kontrolle der Russen, weil normalerweise gibst du diese Kontrolle nicht auf. So das gängige Geschichtsbild, dass die Nordkoreaner da irgendwann ihre eigene Suppe gekocht haben, das widerspricht halt einfach dem grundlegenden Vorgehen von Geheimdiensten. Also sehen wir diesen Disconnect bei normalen Historikern, die verstehen einfach zu wenig das Standardvorgehen von Geheimdiensten. Und immer wenn dieses Standardvorgehen angeblich vollkommen vernachlässigt wurde und über den Haufen geworfen wurde, werde ich natürlich dann hellhörig, weil wenn man dann genau da reinforscht, entdeckt man die interessantesten Sachen. Also, falls also jetzt ein zweiter Kriegsschauplatz kommt, neben der Ukraine, das heißt, wir haben dann irgendwie mit Taiwan, wir haben die Krise mit China, mit Nordkorea, dann mischen sich die Amerikaner da drüben ein. Also, das Atomwaffen können alles Mögliche verändern für so viele Leute. Und eigentlich hätten die Kommunisten ja nie Atomwaffen kriegen sollen, schon gar nicht in dem Umfang und in der Geschwindigkeit. Also, wenn du bei diesem nuklearen Rennen zu langsam gewesen wärst, ja, dann hätte man dich aus dem Verkehr ziehen können. Also das galt insbesondere für das kommunistische Regime Russlands. Das heißt, die Amerikaner hatten ihren Plan bereit, Operation Dropshot. Amerika hätte ziemlich bald nach dem Zweiten Weltkrieg hätte man Sowjet-Russlands Regime kaputt schießen können. Das heißt, man hatte da 300 Atomwaffen bereit. Für diese Großaktion hätte er halt hauptsächlich militärische Ziele bombardiert, ja, hätte das der Weltöffentlichkeit dann irgendwie erklärt. Und dann wäre das Stalin-Regime oder generell das Sowjet-Regime dahin gewesen. Und man hätte halt dann halt irgendwelche Amerikaner, also Amerikaner hinschicken können und Aufbauhilfe und hast du nicht gesehen. Und hätte man gegebenenfalls Russland umbauen können nach amerikanischem Vorbild. Ja, das heißt, man hätte da so eine Art zweites Amerika draus gemacht. Aus irgendeinem Grund hatte man diesen Plan nicht verfolgt, sondern die Sowjets, die Russen bauten halt eine Menge Atomwaffen und irgendwann hatten sie halt eines der größten Arsenale der Welt. Und ohne die Spionage wäre das nicht möglich gewesen. Wenn manche Leute mal sagen, ja, ist das nicht ein bisschen übertrieben, der Effekt, den Spione haben? Nee, eigentlich nicht. Wenn man sich halt eben da reinarbeitet in so viele verschiedene unterschiedliche interessante Fälle, dann merkt man immer wieder, um Gottes Willen, Spionage entscheidet alles. Und vieles an der Spionage ist ja immer noch geheim. Das heißt, es gibt so viele Operationen, die niemals enthüllt wurden, mit Akten, die niemals zugegeben wurden. Teilweise kann man sich das erschließen, teilweise ist es halt außerhalb unserer Möglichkeiten. Ja. Und teilweise kommt es dann auf einen einzelnen Spion an, wie zum Beispiel dieser Klaus Fuchs, der den Briten und den Amerikanern halt alles Mögliche an Geheimnissen geklaut hat. Ja. Also das heißt, also ein so ein Typ wie Klaus Fuchs machte einen Unterschied. Ja, es gab auch andere, die Agenten als Agenten enttarnt wurden. Karen Cross von den berühmten Cambridge Five und so hat da wichtige Sachen verraten, aber es war eine überschaubare Anzahl an Spionen, die halt diese Atomgeheimnisse klauten. Und dann gab es bei der Abwehr der Spionage, also bei den Briten und den Amerikanern, gab es da auch ganz wenige wichtige Leute, die dann in der Schlüsselposition waren, die eigentlich solche Leute hätten schnappen müssen wie Fuchs, bevor sie die ganzen Geheimnisse raustragen und die Geschichte maßgeblich verändern. Also das gesamte Machtgleichgewicht auf der Welt beeinflussen und dann folgt eins auf das andere. Ja, normalerweise, wenn du ein Riesen-Empire hast, das macht dir Probleme. Du brauchtest zwar früher die Ackerfläche, aber du hast auch mehr Gelände zu verteidigen. Das war nämlich der Untergang vom klassischen Römischen Reich, also insbesondere von Westrom. Und dann hattest du das gleiche Problem mit der großen Fläche beim türkischen Kalifat, also bei dem großen islamischen Kalifat, geführt von den Türken. Riesenproblem mit dieser gewaltigen Ausdehnung. Es galt natürlich dann lange Zeit als das Maß der Dinge, also das Maß des Erfolges, wie viel Land hast du erobert und wie viele neue Leute hast du da konvertiert zum Islam. Aber das war dann letztendlich auch einer der wichtigen Faktoren für den Untergang des Kalifats. Und natürlich war Spionage einer der entscheidenden Faktoren beim Untergang des islamischen Kalifats. Haben wir auch schon einiges drüber gemacht. Und ja, die Russen könnten natürlich dann, die Russen hätten natürlich dann so lange gar nicht ihr Territorium halten können. Also man hätte nicht mal, also Russland hätte nicht mal gewonnen gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg ohne diese massiven Lieferungen aus Amerika, das Lend-Lease-Programm. Dieses Lend-Lease-Programm wird jetzt übrigens dann wieder aufgewärmt, aber zugunsten der Ukraine. Mal schauen, wie hoch das dann skaliert wird. Ja, Russland feiert jetzt den Tag des Sieges oder feierte den Tag des Sieges. Der Sieg wäre nicht möglich gewesen ohne diese amerikanischen Hilfslieferungen, generell die Technologieverkäufe aus dem Westen und wäre nicht möglich gewesen ohne Spione. Ja, also beim Zweiten Weltkrieg war es insbesondere Martin Bormann, wobei Bormann jetzt nicht unbedingt primär ein Russenagent war, sondern er hatte ja diese adligen Verbindungen und diese Verbindungen gingen genau nach Großbritannien. Aber die Informationen, alle Informationen für den Ostfeldzug, ja, für den Russlandkrieg, alle Informationen wurden fast lückenlos im Detail mit Bonusmaterial pünktlich geliefert an die Russen und deswegen gewann Russland den Krieg und konnte halt eben dann dieses Sowjetreich ausdehnen und halt so viele Menschenleben beeinflussen. Und dann konnte man dieses gewaltige Mega-Empire halt auch nur halten, weil es dann halt eben dann zu diesen Atomwaffen kam und weil man diese Atomgeheimnisse stehlen konnte. So, ja, und es gab halt eben dann zum Beispiel die ein oder andere Frau in dem britischen Spionageapparat, also bei der Abwehr von gegnerischer Spionage. Und die eine hatte irgendwie so, das habe ich in meinen Notizen hier, die hatte fast ein fotografisches Gedächtnis und sie konnte halt einen Berg an Daten anschauen und immer genau das Wichtige rausziehen und sie konnte Dinge sehen, die andere nicht gesehen haben, wo andere drüber hinweggelesen hätten. Und sie roch halt irgendwie einen Agenten auf 20 Meter Entfernung, meinte sie. Und sie hätte beinahe diesen Fuchs aufgehalten. Relativ frühzeitig. Also diese eine Frau auch. Also sie war jetzt halt nicht so ein Field Agent, sondern sie war halt einfach eine Auswärterin, ein Analyst. Aber eine Agentin hätte diese Atomspionage verhindern können, zum großen Teil. Und hätte damit eben auch den Verlauf der gesamten Geschichte verändert. Also es kommt teilweise wirklich auf eine einzelne Person an. Es kommt teilweise auf eine einzelne Person an. Und diese einzelne Person verändert dann das Leben für hunderte Millionen anderer Leute oder für über eine Milliarde Leute. So. Und es war ja eigentlich von Anfang an abzusehen, dass das angloamerikanische Imperium zuerst über Atomwaffen verfügen würde, vor allem halt große Arsenale, nicht nur wegen den viel höheren Budgets, die sich weder die Sowjetunion noch die Nationalsozialisten oder die Japaner leisten konnten, sondern weil die moderne Wissenschaft seit den frühen 1700er Jahren durchsetzt war von den britischen Geheimdiensten. Adligen Geheimdiensten. Vor der Ära der Wissenschaft waren Imperien nicht viel anders als in der Antike. 90% der Bevölkerung arbeiteten als Leibeigene in der Landwirtschaft, erwirtschafteten das Getreide, mit dem die Regierung dann ihre Truppen finanzierte. Britannien und Frankreich hatten sich jahrhundertelang mit allen Mitteln bekämpft und als dann 1714 die Welfen mit George I. den britischen Thron übernahmen, hatten die Franzosen in Sachen Bevölkerungsgröße, Ackerfläche und Wirtschaft die Nase vorne. Man war noch weit entfernt von Rule Britannia. Britannia rules the waves und dem weltumspannenden Mega-Empire, das sich später formte. Das heißt, die Wissenschaft machte den Unterschied und über Geheimdienste und dann so halt eben Organisationen wie dem Freimaurertum und der Royal Society für Wissenschaft, damit fakte man die Aufklärung, insbesondere dann auch in Amerika. Ja, und weil eben dann diese Transformation eben geglückt war, weil das funktioniert hatte wie beabsichtigt in Amerika, die Illusion von Freiheit, deswegen konnte man eben dann Kräfte freisetzen, die halt dann dazu führten, dass Amerika mehr Kriegsgerät produzieren konnte als alle anderen Kriegsteilnehmer im Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Also man hatte so brutal viel Produktion, dass man halt eben den Sowjets da noch tausende Panzer gab und zehntausende Flugzeuge, also fast 20.000 Flugzeuge und zehntausende Lastwagen und mehr und mehr und mehr und mehr. Ja. Also, mit der modernen Chemie ließ sich dann Kunstdünger herstellen, der die Ernteerträge verdoppelte. Energie ließ sich über Dampfmaschinen von Kohle in Bewegung umwandeln, viel effizienter als der Einsatz von Muskelkraft. Schiffe, Gewehre und Kanonen wurden immer besser. Es machte keinen Sinn mehr, 90% der Bürger als beinahe Sklaven auf den Äckern zu halten, sondern ein Teil von ihnen musste in die Fabriken und Schulen. Der Hochadel, der über ein internationales Spionagenetzwerk verfügte, regierte zunehmend über politische Tarnorganisationen und Tarnfirmen. Für die Transformation des Empires verwendete man den Begriff Aufklärung bzw. Erleuchtung, Enlightenment. 1717 wurde das bereits früher in Schottland etablierte Konzept des Freimaurertums in London neu konstituiert und die zuvor geschaffene Wissenschaftsorganisation Royal Society parallel geschalten und um den übertriebenen esoterischen Kitsch bereinigt. Der freimaurerische Autor Robert Lomas erklärt in seinen Büchern, dass selbst in den frühen Statuten des Freimaurertums eine starke Betonung vorhanden ist von wissenschaftlichem Fortschritt. Wie zu erwarten waren diese Strukturen durchzogen von der Spionage des britischen Empires, die vom Hochadel der Welfen, Wettiner und Reginare bestimmt war. Diese Linien kontrollierten auch auf deutschem Boden über Jahrhunderte hinweg diverse Grafschaften, Fürstentümer und Minikönigreiche. Genau dort gediehen manche der wichtigsten Universitäten der Welt, die wiederum durchsetzt waren von Agenten und wo immer neue Talente aus der Bevölkerung gefördert wurden. Es war klar geworden, dass auch jemand ohne adligen Familienstammbaum wichtige wissenschaftliche Durchbrüche erzielen konnte. Ja, wenn du jemanden neuen halt rekrutierst, so fürs Empire, dann musst du natürlich dann extrem halt auch überwachen und Kontrollmechanismen verwenden. Ansonsten ist das Risiko ziemlich hoch und dann kannst du halt dann, wenn jemand sich da bewährt hat, dann auch mal deren Kinder halt rekrutieren fürs Empire und die Kindeskinder und so. Und wenn die sich dann bewähren über Generationen hinweg, dann hast du natürlich noch mehr Sicherheit mit denen. Also schließlich um die Forschung an Kernspaltung und möglichen Atomwaffen ging, sahen wir das Spionagenetz bei der Arbeit. Ja, das heißt, also das britische Kolonialreich. Das britische Kolonialreich hatte nicht nur die eigenen Universitäten unter Kontrolle. Und da liefen ja einige der besten Forschungen ever. Ja, und wir wissen ja aus dem 20. Jahrhundert, aus den halt Behördengeheimdiensten und Akten, dass die Geheimdienste halt sehr stark an den Universitäten vertreten sind. Also du willst halt einfach dann bestimmte Sachen kontrollieren, du willst neue Talente finden für den Geheimdienst, du willst halt ja einfach an den Universitäten sehr präsent sein. Und du weißt, dass gegnerische Geheimdienste auch versuchen, an den Universitäten von dir präsent zu sein, also musst du deren Vorstöße halt eben dann auch abblocken können. So, und dann hatten die Briten eben noch eine gewisse Kontrolle über Universitäten in Deutschland oder im deutschen Raum, ja, sagen wir mal so. Deutschland war ja immer so ein Flickenteppich aus verschiedenen Fürstentümern und Grafschaften. Und manche davon gehörten halt zu den Welfen, Wettinern und Reginaren. Das heißt, die verschiedene Universitäten, auch Top-Universitäten in Deutschland, die wurden dann gegründet vom britischen König, George II., oder halt von anderen Adeligen her gegründet, von Welfen, Wettiner, Reginare. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass halt hier dann schon auf deutschem Boden frühzeitig Spionagenetzwerke aktiv waren an diesen Unis. Und man hatte eben dann die Möglichkeit, auch neue Talente schnell zu finden und weiterzureichen an Britannien und Amerika. Dass halt nichts Wichtiges da verloren geht. Und letztendlich erstreckte sich dann dieses adelige Geheimdienstnetzwerk auch auf Russland während den Zaren. Und Organisationen, die es heute noch gibt, ja, also gerade bei der Covid-Pandemie, dieses Gamaleya-Institut und so weiter und so fort, also die ganze russische medizinische Forschung, auch das russische Biowaffenprogramm, das geht alles zurück auf Wissenschaftler, die dann Verbindungen hatten zu deutschen Unis und den einschlägigen Netzwerken. Ja, und das russische Zarenhaus. Also der russische Zarenthron, das war ja die Adelslinie Schleswig-Holstein, Romanow-Gottorf und Hessen-Darmstadt. Also es ist eine Familie wie der britische Thron. Also das heißt, international umspannendes Netzwerk, ja, der Spionage, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA galten ja als unabhängig, ja, von wegen. Und man hatte eben dann auch sehr, sehr gute Universitäten in Amerika, mit vielen Sponsorengeldern. Und da konnte man eben dann auch hier weitermachen. Also einige der Gründerväter der USA waren Mitglieder der Royal Society und halt sehr spionageverdächtig. Und es ging ja dann auch weiter mit dem eigenen amerikanischen Freimaurertum. Und eben da war auch die Betonung stark auf Wissenschaftlichkeit. Ja, wer die Wissenschaft kontrollierte, kontrollierte die Zukunft. Also, und wir haben eben dann gesehen, wie das funktioniert, wie man halt dann die neuen Talente findet und einfängt. Also, Rudolf Peierls, einer der Väter der Atombombe, hatte an mehreren deutschen Universitäten studiert, woraufhin er dann durchgereicht wurde an die Rockefeller Stiftung und die britische Universität Cambridge. Unter dem Mentor Ralph Fowler, der war Mitglied der Royal Society. Und Fowler brachte halt diese Ausnahmetalente zusammen, wie Paul Dirac, Werner Heisenberg, Niels Bohr und so. Und das Cavendish Laboratory an Cambridge fand heraus, wie man Plutonium herstellt. Also das war eben genau das, was man schon Anfang der 1700er Jahre eben dann wusste. Ja, das heißt, es kommen diese Technologien, diese Game Changers, die einfach dann alles verändern können. Und man hat ja auch schon in den Kolonien sehen können, wie Technologie alles verändert. Also beispielsweise moderne Schusswaffen mit richtigen Patronen, Maschinengewehre. Ja, das führte dazu, dass man, also dass der Adel in Belgien, ja, Belgisch-Kongo, dass man da Millionen Leute unterdrücken konnte mit nur ein paar tausend Mann an Personal. Paar tausend Mann kontrollieren Millionen und du erwirtschaftest halt dann den ganzen Gummi und so. Macht also einen riesen Unterschied. Und es war halt eben dann auch notwendig, dass man halt so viel Kontrolle hat an den Universitäten, dass halt nicht die falschen Durchbrüche in die falschen Hände gerieten und was weiß ich, dann die Franzosen davon profitieren oder sonst irgendwas. Das wäre ja doppelt plus ungut. Der Vater von Peierls verwaltete einst eine Kabelfabrik von AEG. Also AEG hat ja auch eine interessante Vergangenheit zu gewissen Familien und auch die Connection nach Amerika, glaube ich, zu General Electric. Und das ist halt eben dann dieser militärisch-industrielle Komplex Amerikas, wo die Geheimdienste mit drin sitzen. Deutschland war komplett infiltriert. Also alles, was deutsch war, war komplett infiltriert von adeligen Geheimdiensten beziehungsweise Dienste, die halt mit den Briten und Amerikanern zusammenhingen. Bei einer Wissenschaftskonferenz im sowjetischen Odessa lernte Peierls angeblich die Physikerin Eugenia Kannegießer kennen. Vielleicht war sie eine Agentin und auf ihn angesetzt. Also normalerweise gilt, wenn sich jemand bei einem Ostbesuch an dich heranwirft, dann sollte man das abblocken. Ihre Familie war so ein bisschen berühmt. Ihr Cousin hatte angeblich den Chef der Leningrader Geheimpolizei ermordet. Und Rudolf Peierls war eher schüchtern und dann so halt eben die Geschichte oder konstruierte Legende habe er seine Traumfrau getroffen. Dann vielleicht ist die Geschichte auch so erfunden, das konnte dann nie genau rekonstruiert werden, wie die sich kennengelernt hatten, wo und so. Vielleicht war die Geschichte erfunden, vielleicht war sie aber auch eine Agentin auf ihn angesetzt und gab ihm genau das, was er eigentlich wollte. Also eine Frau, die halt im Wissenschaftsbereich war und sie galt als outgoing, sie galt als extrovertiert und unterhaltsam und hat dann auch so viele Freunde dann angelockt später, die meistens eben auch hier Wissenschaftler waren, interessanterweise. Und ich habe mir da eben dieses Buch durchgelesen über halt Trinity, den ersten Atomwaffentest und den Fall von dem Spion Fuchs und so. Und habe dieses Buch dann auch mal abgeglichen mit der FBI-Akte zu den Peierls. Und diese FBI-Sammlung ist schon ziemlich krass. Also Eugenia pflegte Beziehungen zu allen möglichen Top-Physikern Britanniens und schmiss diese Partys und es gab dann immer Gerüchte, sie stamme aus dem russischen Militär. Erbeutete Dokumente zeigen eine Person namens Kannegießer als Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands. Genaue Identifikation war nicht möglich. Es gab auch Hörensagen, dass Eugenia Mitglied der britischen Kommunistischen Partei war. Ja, und diese Eugenia schmiss sich dann an diesen Peierls ran und Peierls wurde einer der wichtigsten Leute im Atomprogramm. Und ist halt interessant zu sehen. Das heißt, in dem Buch, was ich gelesen habe, über diese Spionage, über die Atomic Spies, das ist ein neues Buch von 2019, großer Verlag oder Vertrieb, Penguin Books und so. Das heißt, das Buch ist halt eher pro Establishment. Ja, und findet halt immer Entschuldigungen für dieses Versagen. Ich meine, es handelt sich um das wohl größte Geheimdienstversagen ever. Aber es wird halt irgendwie dann zurecht erklärt, aber die FBI-Akte ist dann doch recht deutlich. Also wie man es dreht und wendet, Piles war verdächtig und diese Eugenia war verdächtig. Und trotzdem hat man die da machen lassen an dem Atomprogramm. Und wir sehen das bei den anderen Spionen dann eben dann auch. Die hätten eigentlich frühzeitig hier aus dem Verkehr gezogen werden können. Man hat es aber nicht getan. Und wenn man das Ganze versucht zu erklären mit einer Verkettung von Zufällen und Unfällen, das haut nicht wirklich hin. Ja, und in meinen Forschungen kam ich darauf, dass die Geschichte der russischen Revolution dann doch ein bisschen einen anderen Hintergrund hatte. Ja, das heißt, das russische Zarenreich wäre eigentlich über kurz oder lang zerbrochen. Die Bevölkerung wollte aufbegehren, die Bevölkerung wollte endlich Freiheit. Es gab halt sozialistische Strömungen im Volk, aufklärerische Strömungen. Dann gab es die ganzen gewöhnlichen Adligen in Russland, die ihr eigenes Ding drehen wollten. Also notfalls hätten die dann sich abgespaltet von Russland und wäre Russland zerfallen. Und all diese Aussichten waren eben extrem schlecht. Und man hatte eigentlich versucht, hier in Russland eben auch so eine Art Aufklärung zu faken. Ja, das heißt, das Zarenhaus zusammen mit den Verwandten vom britischen Thron, ja, war eigentlich die Idee, wir machen das wie in Amerika. Ja, wir verändern Russland, es ist wie Amerika, es ist halt so Fake-Aufklärung. Aber diese Pläne konnte man nie umsetzen. Man hatte nämlich das Problem der gewöhnlichen Adligen in Russland und die wollten die alte Ordnung beibehalten. Also Leibeigene, die Bauern, die dann halt arbeiten für nichts und wieder nichts. Und genauso wie im Mittelalter, genauso wie in der Antike. Und das war halt so eine festgefahrene Situation in Russland. Und anscheinend, also die Wahrscheinlichkeit ist erschreckend hoch. Anscheinend wurde dann der Plan gefasst, eben von den Zaren und dem britischen Thron wurde der Plan gefasst, wir machen eine Scheinrevolution plus anschließenden Bürgerkrieg. Das Ganze läuft dann halt entweder unter aufklärerischer Tarnung oder sozialistischer Tarnung. Wir etablieren ein neues Regime, vertreiben und zerstören in dem Bürgerkrieg halt eben den gewöhnlichen Adel aus Russland und haben dann eben eine neue Ordnung. Rechtzeitig wurde das Vermögen der Zaren in Sicherheit gebracht, in City of London. Die Revolution passierte, die Revolution, also kommunistisch gefärbte Revolution, hatte halt eben dann massive Hilfe aus Britannien und Amerika. Und dann bekam die junge Sowjet, das ist junge Sowjetrussland, die junge Sowjetregierung Russlands, bekam dann sofort weitere Hilfen aus dem Westen, von den Anglos und halt eben auch massive Technologieverkäufe. Und vor dem Hintergrund würde es natürlich dann total Sinn machen, ab einem gewissen Punkt halt eben dann Atomwaffenwissen nach Russland zu bringen. Ja, das heißt, wenn du Russland heimlich kontrollierst, dann brauchst du natürlich da drüben auch Atomwaffen. Und es wäre eben naheliegend gewesen, wenn man das halt so hätte gedeichselt, dass halt einfach gewisse Spione, einzelne Spione, diese Geheimnisse aus Amerika raustragen und diese Geheimnisse landen in Russland. Also, das FBI war halt misstrauisch, das heißt, ganz normale Agenten haben halt ganz normale Arbeit gemacht und gesagt, was ist denn das für ein Käse? Wir können weder die Geschichte von diesem Rudolf Piles bestätigen, noch wirklich von seiner Eugenia. Überall hören wir, dass es totale Kommunisten sind. Dann manche Quellen sagen uns, die hätten sich getroffen bei einer Wissenschaftskonferenz in Moskau, nicht Odessa. Rudolf sei Mitglied einer kommunistischen Tarnorganisation gewesen. Die CIA sagte 1952, dass Piles seine Security Clearance in Großbritannien nur bekam durch den Einfluss einer also nicht näher identifizierten wichtigen Person. Ja, also wir wissen nicht, wie die Identität ist. Person, die ein kodiertes Telefongespräch hatte mit dem Spion Donald McLean, bevor McLean aus England flüchtete. Also, ein Spion hilft einem anderen Spion und der hilft dann Piles, damit der eine Security Clearance bekommt. What? Laut CIA hätte Eugenia zugegeben, eine Kommunistin zu sein und wollte nicht, dass Britannien am Zweiten Weltkrieg teilnimmt, bevor nicht Russland teilnimmt. Und Peierle hatte Umgang mit verschiedenen Agenten aus dem Bereich technische Spionage. Also, warum wurden die nicht früher aus dem Verkehr gezogen? Warum hat man die nicht halt an der kurzen Leine gehalten? Peierls, der einen jüdischen Hintergrund hatte, kehrte nach Hitlers Machtergreifung 1933 nicht mehr nach Deutschland zurück. Er war verantwortlich für die Rekrutierung von Klaus Fuchs, der später enttarnt wurde als Sowjetspion und die wichtigsten Geheimnisse über Atomwaffen verriet. Piles wurde schließlich Mitglied der Royal Society und zum Ritter geschlagen. Schon 1938 legte der britische MI5 eine Akte über ihn an, wegen einer Reise nach Russland. Okay, wow. Also, das heißt, du hast hier die russischen Geheimdienste, die damit reinspielen. Du hast britische Geheimdienste und dann hast du noch ältere adlige Geheimdienste, die sowieso den ganzen Wissenschaftsbereich kontrollieren. Zunächst durfte Piles gar nicht am Radarprogramm teilnehmen in Britannien, weil das Radarprogramm galt als zu wichtig. Atomprogramm war noch spekulativ, das heißt, man hat überhaupt nicht gewusst, ob das überhaupt geht, ob das einfach nur einen Haufen Geld verbrennt. Radar war wichtiger, Piles wollte unbedingt ins Radarprogramm, durfte aber nicht. Er beschwerte sich bei Sir William Bragg, dem Präsidenten der Royal Society. Er wollte etwas Wichtiges tun für sein Land. Kernphysik galt nicht als Priorität, eine Bombe, Atombombe galt als nicht realisierbar. 1939 begann er, über die Grundlagenforschung hinauszugehen und tatsächliche Atomwaffen zu entwickeln, die Theorie für Atomwaffen zu entwickeln, mit Hilfe seines aus Deutschland geflüchteten jüdischen Kollegen Otto Robert Frisch, der ebenfalls Mitglied der Royal Society wurde. Die beiden berechneten die Sprengkraft einer 500-Gramm-Bombe, das Äquivalent von tausenden Tonnen Dynamit. Man entwickelte das Konzept für die Urananreicherung. Also es war erst einmal unklar gewesen, wie viel Uran man bräuchte, um überhaupt eine Bombe zu bauen. War das eine realistische Menge? Dann kalkulierte man die benötigte Masse einer Ananas. Also das heißt, die Bombe musste jetzt nicht riesig sein, eine Ananasgröße reicht. Dann war die Frage, würde das Ding zünden? Gibt es da eine Kettenreaktion? Wie ist die Sprengkraft? Die beiden Männer zeigten dann auf dem Papier, dass es tatsächlich möglich ist. Also die zwei Nerds saßen halt dann, wie halt andere Nerds auch, im Labor und arbeiteten so vor sich hin und rechneten vor sich hin, und dann kam so dieser Heureka-Moment und die schauten sich wahrscheinlich an und dachten sich, wow, Bro, wir haben hier den theoretischen Durchbruch erzählt von der Atombombe, wo so ein kleines Ding die Sprengkraft hat von tausenden Tonnen TNT. Holy moly. Ja, und ihr Vorgesetzter reichte den Bericht von den beiden weiter nach oben unter totaler Geheimhaltung. Nicht mal die beiden Forscher durften zugegen sein bei der Plankommission. Also es gab natürlich Sicherheitsbedenken von Anfang an. Aber komischerweise hat man dann bestimmte Spione einfach machen lassen. Und man war dann plötzlich zu dumm, die zu fangen. Aha. Also die beiden Forscher durften nicht zur Plankommission. Die Arbeit der beiden führte zu dem britischen Tube Alloys Projekt und dem amerikanischen Manhattan Project, das letztendlich dann die Testbombe Trinity erfolgreich zünden konnte. Piles durfte dann sogar dem Trinity-Test beiwohnen. Aber trotz dieses Durchbruchs hatten Piles und sein Kollege, ja, die hatten keine Security Clearance. Das heißt, sie mussten sich mit Vorgesetzten austauschen, ohne dass der Vorgesetzte dabei den Official Secrets Act verletzt. Die Forscher hätten unter krasse Überwachung gestellt werden müssen, auch deren Angehörige. Das heißt, man hätte dann bei solchen Leuten von Anfang an sagen müssen, okay, jetzt passt doch mal gut auf hier, Nerds. Ja? Das Ganze ist anscheinend so wichtig, dass ihr auf absehbare Zeit, wahrscheinlich für den Rest eures Lebens, dass ihr unter Überwachung steht. Das heißt, ihr müsst jeden Trip vorher anmelden, ihr habt immer irgendjemanden, der euch folgt. Das heißt, ihr könnt nicht zum Friseur gehen, ohne dass jemand da ein paar Meter Entfernung da mitläuft und sich da damit reinsetzt. Du kannst nicht in Urlaub gehen und dich mit irgendwelchen fremden Leuten treffen. Du kannst nicht einfach abends ins Kino gehen und dann dich vielleicht mit irgendwem Unbekannten treffen. In or out? Bist du in dem Programm oder bist du draußen? Ja, du kannst gerne ablehnen, und wir finden jemand anderen, der da einen Job macht. Und dann bist du ausgeschlossen von den interessantesten Forschungsaspekten und du verbringst den Rest deines Lebens in einem langweiligen Labor und arbeitest an langweiligen Dingen. You're in or you're out. Und das wäre naheliegend gewesen, ja, dass man diesen Leuten sagt, okay, das wird euer ganzes Leben verändern. Wir können nicht zulassen, dass ihr Geheimnisse verrät, dass Geheimnisse verraten werden, verkauft werden und so weiter. Ich meine, es ist eine Sache, Atomwaffen zu entwickeln, ist eine andere Sache, wenn man dann patzt und Gegner bauen dann selbige Atomwaffen. Ja, also ich meine, du schießt dir damit wirklich ins Knie. Es sei denn, es ist natürlich die heimliche Absicht, dass die Russen auch Atomwaffen kriegen, aber das ist ja dann anscheinend so geheim, dass niemand da irgendwie mal nachgeguckt hat, niemand die Frage gestellt hat. Piles durfte dann in dieses Atomic Team. Ja, viele brillante Forscher arbeiteten an verschiedenen Teilen des Programms. Piles forderte einen Assistenten und holte sich Klaus Fuchs, der dann später als Spion enttarnt wurde für die Russen. Fuchs war mal der SPD beigetreten. Aber die SPD war ja eigentlich auch stark infiltriert von der deutschen Geheimpolizei und also deutschen Geheimdiensten, insbesondere was jetzt Preußen anbetrifft und generell auch andere adelige Strukturen. Das heißt, der Hochadel hatte ja frühzeitig natürlich dann ein Problem mit halt den neuen Bewegungen, Sozialismus und Aufklärung, weil beide Bewegungen halt die Herrschaft des Adels in Frage stellten. Und was tat man neben der offenen Bekämpfung dieser rebellischen Strömungen? Man infiltrierte die Strömungen und kontrollierte dann diese Strömungen. Also, wer weiß, was für Informationen man alles hatte aus der SPD hier. Fuchs war der SPD beigetreten, dann sogar der Kommunistischen Partei Deutschlands. Lieferte sich Straßenkämpfe mit Faschisten. Nach dem Reichstagsbrand verließen er und seine Geschwister die Stadt. Geschwister wurden teilweise verhaftet, er entkam knapp. Mit Hilfe von Kommunisten gelangte er nach Frankreich. Dann durfte er nach Bretagnen reisen. Das heißt, eigentlich mit dem üblichen Spitzelnetzwerken hatte der schon 50 Spuren hinterlassen. Das heißt, er hätte eigentlich schon in verschiedensten Datenbanken auftauchen müssen, als überzeugter Kommunist. Ja, das heißt, bevor er den einen Fuß setzt auf britischem Boden, wäre er eigentlich schon längst aufgeflogen. Er kam dann nach Bretagnen zur reichen Familie Gunn, die kommunistische Kontakte hatte, aber es war auch unklar, warum. Das heißt, diese Guns, die hätten auch letztendlich für den britischen Geheimdienst arbeiten können und lockten halt die ganzen kommunistischen Flüchtlinge da an aus Deutschland und so. Fuchs bekam erstmal nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Ausweisung nach Deutschland, Nazi-Deutschland, wäre sein Todesurteil gewesen. Wäre einfacher gewesen, diese Leute auszuspionieren, also diese Flüchtlinge. Also Fuchses Kommunistenvergangenheit war eigentlich bekannt. Auch sein britischer Kollege Herbert Skinner kritisierte, dass Fuchs in linken Zirkeln verkehrte. Also auch in Britannien dann machte er immer noch rum mit irgendwelchen Linken. Skinners Frau hatte dann irgendwann eine Affäre mit Fuchs. Und Fuchs war in Deutschland eigentlich noch sehr extrovertiert, hat er sich also mit allen möglichen Leuten abgegeben. In England war Fuchs dann plötzlich sehr verschlossen, es sei denn, er hielt sich halt in der Gesellschaft von anderen Linken auf. Dann legte er richtig los. Er bekam eine Carnegie Fellowship für die Arbeit an Edinburgh. Und die Geschwister von ihm waren mitten im Chaos auf dem Festland. Also kommunistischer Kampf, ja, Aktionen, geheime Sachen, Inhaftierung, Tod. Also seine Geschwister waren halt die absoluten Vollkommunisten. Völlig aktive Leute. Und das waren jetzt keine unauffälligen Geschwister, die er da hatte. Als der Krieg eskalierte, galt Fuchs als Enemy Alien in Britannien und man brachte ihn in ein Internierungslager nach Kanada. Also auf einem engen Schiff hat man die Leute da zusammengepfercht, verlor dann sogar noch einen Haufen Unterlagen. ein zweites Schiff voll mit der gleichen Art von Flüchtlingen, das ist dann einfach abgesoffen, das wurde irgendwie, glaube ich, versenkt. Also du bist eigentlich ein Flüchtling aus Nazi-Deutschland, wirst dann von den Briten in so ein halbes Sklavenschiff da reingepfercht, wie so eine Sardine, und die tuckern dich dann nach Kanada, damit du dort in ein Internierungslager reingehst. Ja, und dann erwartete man sich dann große Loyalität von Fuchs bei dem Atomwaffenprogramm. Und dieser Fuchs traf dann auf dem Schiff und letztendlich dann in einem Lager in Kanada, traf wieder auf Kommunisten. Man kann sich dann vorstellen, wie leicht das gewesen wäre, da halt eben dann Agenten reinzuschmuggeln, die sich als Kommunisten ausgeben. Und dann halt bei den Inhaftierten da rumfragt, hey, ist noch jemand ein Linker hier und so. Also Fuchs traf einen Kommunistenagenten. Fuchs traf einen Kommunistenagenten, nämlich Hans Kahle. Aber die Royal Society machte dann Druck, damit Fuchs freigelassen wird. Er kehrte nach England zurück, hatte Kontakt mit Kahle. Weiteren Kontakt. Und Fuchs war dann halt unter verschärfter Beobachtung. Also er musste jede Reise vorher anmelden und so. Es gab dann eine angemeldete Reise nach London, wo er wahrscheinlich dann Colonel Simon Kremer traf, ein Geheimdienstler an der sowjetischen Botschaft. Und das sei den Briten entgangen. Mhm. Kremer wirkte wie ein Englishman, hatte auch einen Tarnnamen verwendet natürlich, und Fuchs hatte zu dem Zeitpunkt keinen Zugang zu brisanten Atominfos. So, und dann, die Nazis umwarben ja lange Zeit die Briten, wollten dann dem britischen Geheimdienst MI5 Daten geben über Kommunistennetzwerke, also vor allem auch geflohene Kommunisten. Und hohe MI5-Leute waren etwas beeindruckt von der Zerschlagung kommunistischer Netzwerke in Nazi-Deutschland, aber die Methoden waren ihnen dann zu brutal, die Vorgänge zu amateurhaft und schlecht organisiert. Man hätte Infos aus Deutschland, wie etwa zu Fuchs, als wertlos betrachtet beim MI5, heißt es heute nach der Meinung von Historikern. Und dieses Buch zu dem Thema von 2019, das vertuscht halt dann irgendwo doch das Ausmaß der Verdachtsmomente. Also Pleiten, Pech und Pannen hätten dazu geführt, dass halt eben dann hier die Sowjets früh Atomwaffen bauen konnten. Ja, der MI5 habe zu wenig Personal gehabt. Ja, Scotland Yard, Special Branch hätte auch nicht gereicht und so. Man verschweigt halt wie üblich die älteren adeligen Geheimdienststrukturen. Es war ja für jeden Deppen offensichtlich, dass die Sowjets Spionage machen werden in der britischen Wissenschaft. Es gab nur ein Atomprogramm. Ja, Personalmangel hin oder her. Fuchs war der Kandidat schlechthin. Noch deutlicher geht's nicht. Was hätte denn sonst noch gefehlt als Verdachtsmoment? Ein Migrant mit Kommunistenhintergrund, Kommunistengeschwister. Absolute Top-Verdächtige. Ja, und dann hieß es halt in manchen Bewertungen und bei der Security Clearance und bei der Einbürgerung von Fuchs hieß es halt dann von den Behörden, ja, bei uns ist ja jetzt nichts aufgefallen hier, dass er jetzt große Kommunistenreden geschwungen hätte da in England und so. Aber das war auch nicht zu erwarten von jemandem, der dann zum Spion wurde. Die halten ja normalerweise dann eher die Klappe. Aber es war ja nicht nur quasi ein einseitiges, also von einer Seite ein Geheimdienstversagen, dass man halt in Britannien Fuchs nicht enttarnen konnte oder vorher aus dem Verkehr ziehen konnte, sondern man hätte ja damit rechnen müssen, dass Britannien nach wie vor einen Haufen Spione hat in Sowjetrussland. Denn die Sowjets, trotz der ganzen Säuberungen und des großen Terrors, trotzdem behielt man ja eine ganze Menge an Bürokraten bei. Die Bürokratie in Russland und insbesondere auch die Geheimdienste in Russland, die waren ja aufgebaut worden durch die Briten. Also hätte man eigentlich erwarten müssen, dass da drüben noch voll die fetten Netzwerke sind. Und diese Spionagenetzwerke hätten eigentlich dann auch eben früh Alarm schlagen müssen, wegen diesen Atomspionen. Also das heißt, Fuchs landete zeitweise in einem himmelschreienden Internierungslager in Kanada. Der wurde da rumgefahren wie so ein Viech, wie so ein Häftling. Und dann erwartete man sich aber von diesem verschlossenen Nerd Treue gegenüber Amerika und Britannien. Alles klar, ne? Also Piles durfte nicht mal an einem Radarprogramm arbeiten zeitweise. Aber dann hieß es so, ja, lassen wir ihn an Atomwaffen arbeiten. Und für dieses Tube Alloys Projekt, Atomwaffenprojekt der Briten, verantwortlich war Sir John Anderson, der First Viscount Waverley, Mitglied im britischen Kronrat und Mitglied der Royal Society, behangen mit den höchsten Orden des Empires. Ja, und der hatte, glaube ich, auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also solchen Leuten trauen die natürlich dann im Empire. Ja. Leuten wie Piles oder Fuchs würde man normalerweise gar nicht trauen. Es gab dann ein ganzes Nest an Sowjetspionen in der Lawn Road in Hampstead. Die MI5-Leute waren sich sicher, dass Hans Kahle, mit dem Fuchs zu tun hatte, ein direkter Agent Moskaus war. Der MI5 wusste, dass Jürgen Kukczynski ein Sowjetagent war. Und die hingen da alle miteinander ab. MI5 wusste, dass Kukczynskis Schwester verdächtig war. Der MI5 hatte Infos über Fuchses Geschwister, die ja Kommunisten waren. Und trotzdem keine Festnahmen, keine super verschärfte Überwachung angeblich und man hat diese Typen nicht aus dem Verkehr gezogen. Piles wollte dann Fuchs als Forschungspartner haben, weil halt viele andere Wissenschaftler bereits an anderen Stellen arbeiteten. Er spricht von anfänglichen Schwierigkeiten, eine Security Clearance zu bekommen, die dann aber gewährt wurde. Warum? Es ist eine Sache, eine Nadel im Heuhaufen zu finden, eine andere, die wenigen Leute in einem der wichtigsten Projekte zu prüfen und zu überwachen. Pyle sollte ihn an der kurzen Leine halten. Fuchs war jetzt auch gar kein absoluter Top-Forscher. Das ist der schiere Wahnsinn. Und Eugenia Piles ließ dann Fuchs sogar zeitweise bei sich wohnen, behandelte ihn wie einen Sohn. Die gleiche Eugenia, wo immer noch unklar, also die aus dem russischen Raum kommt, wo unklar ist, wie sie ihren Mann da überhaupt jemals getroffen hat. Und Eugenia schmiss dann immer die Partys, das heißt die ganzen Wissenschaftler Britanniens, gingen da ein und aus und habe den getrunken. Und dann hat dann Eugenia auch immer so ein bisschen provokant halt mit den Leuten gesprochen. Also vielleicht hat Eugenia für die Russen spioniert, vielleicht hatte Eugenia für die Briten spioniert. Vielleicht hat Eugenia für eine Frontgruppe spioniert und sie wusste gar nicht, wer da dahinter steckt. So, und dann, Hitler startete Operation Barbarossa gegen Russland. Fuchs hätte dann gedacht, okay, jetzt ist meine Stunde gekommen. Ja? Er dachte sich dann, jetzt muss er halt wirklich dann zugunsten halt des Kommunismus arbeiten, verhindern, und das war halt damals so der Slogan, verhindern, dass die Nazis irgendwie zuerst die Atomwaffe kriegen, also lieber haben es die Russen zuerst als die Nazis, und deswegen entschied sich da Fuchs angeblich, ein Spion zu werden. Und demzufolge heißt es hier, Fuchs hätte Kommunisten aus seinem Umfeld informiert, was er beschaffen kann an Intel. Diese Leute leiteten das dann weiter an den GRU, Russengeheimdienst, der dann die Rekrutierung von Fuchs anordnete. Also der wurde dann offiziell rekrutiert, ein bisschen ausgebildet in Tradecraft und so, dass du nicht erwischt wirst. Angeblich hatte Fuchs keine Erfahrung als Spion. Ja, und Tradecraft lernst du nicht über Nacht. Und ich meine, es gab damals schon Möglichkeiten mit versteckten Abhörgeräten und man hätte diese Leute alle abhören können, ohne Ende, und verfolgen können. Also die Geschichte des Abhörens ist super alt, also teilweise tausende Jahre alt. Das heißt, bevor man überhaupt moderne Technik hatte. Hier heißt es zum Beispiel, hier der Jesuit Athanasius Kircher, der entwarf dann so bestimmte Ventilationsschächte, die halt dann Stimmen sehr gut übertragen konnten. Das heißt, Leute dachten dann, sie können nicht gehört werden, aber die konnten dann an einem ganz anderen Ort in einem großen Gebäudekomplex, konnten dann doch hier abgehört werden. Catherine de Medici soll ähnliche Sachen eingebaut haben in einem Louvre, um Leute abzuhören. Archäologen haben solche Sachen auch gefunden bei Gebäuden also bis hinter ins Jahr 3000 vor Christus. Dann gab es hier die ersten elektrischen Systeme. Das Detectaphone. Also ähnlich wie das Diktaphone. Es gab dann sogar Werbung für die Technik im Jahr 1917. Das Detectaphone kann eben das Signal auffangen und weiterleiten, je nachdem, wie lang das Kabel ist und so. Also man hört alles, selbst leise Geräusche und Geflüster, als wärst du wirklich in dem Raum und könntest mithören. Also es wäre nicht schwer gewesen, die entsprechenden Häuser und Wohnungen zu verwanzen, gerade da, wo diese Linken da alle wohnten. Man konnte Agenten in die Szene einschleusen. Man hat immer Assets an der Hand, die als Kommunisten auftreten. Also der britische Geheimdienst hat immer Leute, die da halt, also Agenten, die halt dann der kommunistischen Partei dann irgendwie angehören und halt eben dann Kontakte haben. Das ist einfach so. Der GRU gab dann die Anweisung, alle Maßnahmen ergreifen, um Geheimnisse zu bekommen für die Uranbombe. Also Plutoniumbombe kam erst dann später. Sehr wahrscheinlich, dass die Russen eine Kopie bekommen hatten von dem Frisch-Peierl-Memo, also die eigentliche Sensation, der Durchbruch. John Cairncross, der Verräter, informierte auch dann die Sowjets. Das heißt, man hatte dann eben verschiedene Informationen beieinander und wusste dann, okay, das ist wirklich ein Ding. Ja, das heißt, das Rennen ist am Laufen für die Atombombe. Aber eigentlich wären die Russen da die totalen Verlierer gewesen, weil die Russen konnten sich das nicht leisten. Ja, nicht mal die Briten konnten sich das leisten, diese gigantischen Anlagen zu bauen zur Urananreicherung und dann eben dann diese ganzen Detailfragen zu klären. Wie kannst du das in Stufen anreichern? Und dann gab es halt diese Millicent Baggot, das war die Top-Expertin der Briten beim MI5 für Sowjetangelegenheiten, die wurde sogar angesetzt auf Fuchs. Dann gab es einen Undercover-Agenten, Deckname Kaspar, der belastete Fuchs. Der MI5 hatte Informationen über Klaus Fuchses Kommunistenbruder, aber angeblich wurde die Verbindung der beiden übersehen. Es gibt dann auch natürlich Spekulationen über irgendwelche Sowjet-Maulwürfe im Westen, also Maulwürfe, die dann vielleicht Fuchs beschützt haben könnten. Aber da wären einige Maulwürfe notwendig gewesen. Fuchs sei sogar zur Sowjetbotschaft gegangen in London, um mehr Daten zu übergeben und anzufragen, was die Konsequenzen sind des bisher gelieferten Materials. Es ist ein Riesenglück anscheinend, dass der MI5 ihn nicht erwischt hat. Dann ein britischer Agent infiltrierte den kommunistischen 70 Club in Birmingham. Er machte die Sekretärin besoffen und bekam eine Kopie der Mitgliederliste. Der Name von Klaus Fuchs war da drauf. Aber der Kurier, der dann ex für die Infos, der extra auf Klaus in Britannien und dessen Bruder in Prag angesetzt war, hätte die Informationen nur an die Tschechen weitergereicht, nicht an die Briten. Really? Also so eine Verkettung sei das angeblich gewesen von Inkompetenz und diesem und jenem. Ich meine, falls ich recht habe in meiner Forschung, falls die Supermächte tatsächlich früh ein Kartell waren, also es kann eben an den gemeinsamen Wurzeln liegen, so wie ich das befürchte. Es kann aber auch natürlich sein, dass halt eben dann erst im Laufe der Zeit sich ein Kartell gebildet hat, weil nur das lohnt sich für die Supermächte. Nicht die direkte Konfrontation. Wenn es eben allein die Möglichkeit besteht, dass es so ein Kartell gibt, würde das alles verändern für unsere Situation heute. Das heißt, diese Konflikte beeinflussen und ja jetzt schon unser Leben. Und das kann auch viel, viel krasser werden in den nächsten Jahren mit mehr Kriegsschauplätzen, mit mehr Opfern, die da zu bringen sind und mehr Toten und so und Einsatz von Atomwaffen. Unsere gesamte Herangehensweise würde sich ändern. Ja, das heißt, da geht es an die tiefsten Geheimnisse ran, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und allein wenn wir begreifen, was wir eben bisher noch nicht wirklich tatsächlich wissen, verändert das unser Handeln und unser Denken. Und das britische Atomwaffenprogramm wurde dann an die Amis durchgereicht, wegen halt besserem Schutz, mehr Geld und so weiter. Der Kontakt der Russen zu Fuchs riss dann zeitweise ab. Er kontaktierte dann Leute, die eine neue Verbindung herstellen sollten, aber bei den Leuten konnte er sich ja nicht sicher sein. Also du fragst halt dann in Kommunistenkreisen rum, hey, kann hier jemand eine Verbindung herstellen für mich? Kann jemand nach Moskau weiterleiten, dass ich kontaktiert werden möchte vom Geheimdienst? Ich meine, es ist so fahrlässig eigentlich und hätte natürlich wieder erwischt werden können. Und dann der Kommunist Jürgen Kuczynski bekam das mit, dass der Fuchs da rumfragte nach Kontakten. Kuczynskis Vater war Politikwissenschaftler an der London School of Economics mit Kontakten ins Parlament. Und zufällig war die London School of Economics eigentlich geschaffen worden über die Fabian Society und halt Elite-Imperialisten, geschaffen worden, um dem britischen Kolonialreich einen moderneren, auch linken Anstrich zu geben. Also die moderne, kontrollierte Sozialdemokratie. Die London School of Economics, da studierte Annalena Baerbock, da kamen viele Sozialdemokraten raus und bestimmten dieses moderne linke Ding. Also genau das, wo man Kontrolle ausüben wollte über die Linken. Ja. Also wer weiß, für wen Jürgen Kuczynskis Vater wirklich gearbeitet hat. Jürgens Schwester war ein Profispion für den russischen GRU. Ha. Dann, in Chicago baute der legendäre Enrico Fermi einen Testreaktor, ein absolutes Monstrum. Und die Amerikaner blockten dann mehr und mehr die Briten. Und die MI5-Leute, die Geheimdienste, erfuhren dann, dass halt dieser suspekte Fuchs an den allerwichtigsten Arbeiten beteiligt ist. Und dann musste man wieder handeln, Akten rauskramen, Informationen zusammenführen. Dann hätte man angefangen, Fuchses Post abzufangen, als würde er dann kodierte irgendwelche komischen Botschaften schicken mit der Post. So machten das Agenten nicht. Und man brachte halt eben dann diese britischen Forscher wie Fuchs, die brachte man dann nach Amerika. Zum Manhattan Project. Und bei den Amerikanern war General Groves verantwortlich für die Sicherheit und das FBI und so. Und natürlich auch die CIA. Und Groves wurde dann gebrieft, hey, es geht hier um den Bau einer Waffe. Also so eine ananasgroße Bombe hat die Sprengkraft von wahrscheinlich tausenden Tonnen TNT und so. Und wer diese Waffe in die Hand kriegt, der kontrolliert die Zukunft. Also wir dürfen uns hier keinen Fehler erlauben. Und Groves war natürlich dann, Groves fiel aus allen Wolken und wollte sicherstellen, dass halt da kein Maulwurf damit dabei ist. Und doch gelangte Fuchs dann durch die Sicherheitsmechanismen hindurch. Also dieses aktuelle Buch halt, dieses Trinity-Buch beschreibt Kompetenzgerangel, ja, Versagen, Versehen, einen Haufen Blabla. Also es wäre schon einfach gewesen, in Britannien Fuchs mit Mikrofonen, Observationen und Informanten zu bearbeiten. Wäre einfach gewesen, diesen Wissenschaftlern zu sagen, okay, wenn ihr in dieses Projekt wollt, dann werdet ihr einfach für den Rest eures Lebens unter Dauerüberwachung gestellt. Das ist einfach so. Punkt. Die Briten versicherten den Amerikanern, auch dem FBI wiederholt, dass Fuchs kein Risiko sei. Piles hatte sich dafür eingesetzt, dass Fuchs lange bleiben darf. Und das war jetzt kein besonderes Tradecraft. Also es gab keine besonderen Prüfungsmechanismen hier, um Fuchs zu überprüfen. Der Russengeheimdienst arbeitete dann mit Fuchs auf eine ganz normale Art und Weise zusammen. Da gab es jetzt keine besonderen Auflagen und Sicherheitsmechanismen. Das war genauso ein Standardgeplänkel, als sei das jetzt eine ganz normale Quelle gewesen. Mein Gott. Also, das heißt, Fuchs kriegt halt dann so Instruktionen. Okay, dein Treffpunkt ist da und da, zu dem und dem Zeitpunkt. Und du erkennst deine Kontaktperson daran, dass sie Handschuhe trägt und auch ein zweites Paar Handschuhe festhält. Und was war es noch irgendwie? Der hat eine bestimmte Mütze auf und so. Und du musst diese Person dann ansprechen oder die spricht dich an mit irgendeinem Satz und dann musst du mit dem richtigen Satz antworten, muss er den richtigen Satz sagen und dann erkennt man sich. Ist ein bisschen wie bei den Freimaurern, ja, wo man das auch so eingebaut hat. Also kann jemand so ein bisschen hinten so Anzeichen dafür geben, dass man irgendwie ein Freimaurer ist und auf einem bestimmten Grad natürlich und dann tauscht man diese Codephrasen aus irgendwie. Irgendwie, was war's? Irgendwie, man ist ein Reisender. Wohin reisen Sie denn? Ja, von West nach Ost und von Ost wieder nach West. Auf der Suche nach was? auf der Suche nach dem, was verloren ging, das, der geheime Name irgendwie Gottes oder was. Und so konnten die sich dann erkennen. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Und seine Kontaktperson war Harry Gold, ein Chemical Engineer und gleichzeitig Spion. Also deswegen wurde ja dann auch Angela Merkel immer wieder, oder damals noch Kassner, wurde Merkel immer wieder verdächtig, dass sie vielleicht halb Wissenschaftlerin war und halb Spion war, weil es man brauchte solche Leute, die einfach in der Lage waren, erbeutetes Material besser einzuschätzen, dass man auch die Beschafferagenten besser briefen kann, was sie holen müssen und in welcher Form sie das beschaffen müssen. Ja, und so lief das dann. Und beim zweiten Meeting brachte dann Fuchs schon Dokumente mit. Treffpunkte waren zum Beispiel an der Madison Avenue, nahe seines Apartments. Okay. Der KGB übernahm ihn dann vom GRU. Und Mr. Golds Tradecraft, Spycraft ließ zu wünschen übrig. Also die Sicherheitsvorkehrungen waren zu lax, dachte dann Fuchs. Und die Amerikaner hatten ja Fuchs und den anderen Wissenschaftlern gedroht mit dem elektrischen Stuhl. Wenn du halt an so einem wichtigen Projekt forschst in Amerika, auf amerikanischem Boden und dann Amerika so verrätst, dann ist das halt Landesverrat, Hochverrat und dementsprechend die Todesstrafe elektrischer Stuhl. Und deswegen war halt Fuchs nicht gerade begeistert, dass Mr. Gold halt so geschlampt hat im Thema Sicherheit. Yikes. Dann in Oak Ridge, also Oak Ridge, Tennessee, baute man diesen riesigen Komplex für die Anreicherung von Uran und diese Geschichten. Der Los Alamos-Komplex war dann für den Bau der Bombe. Ja, man arbeitete gleichzeitig an einer Uranbombe und einer Plutoniumbombe. Und man hat dann so auf die Tube gedrückt mit der Geschwindigkeit, immer mit dem Verweis auf die Nazis, weil die Nazis hatten ja schweres Wasser beschafft und hatten so ein ganz rudimentäres Atomprogramm. Also die Deutschen hatten weder das Geld dafür, noch hatten die Nazis jetzt diese vorläufigen Durchbrüche von wegen Machbarkeit. Also da lief nicht sonderlich viel in Nazi-Deutschland, aber es wurde halt dann in Amerika und in Britannien immer der Eindruck erweckt, das ist ein Rennen gegen die Zeit, wir müssen da ganz, ganz schnell dabei sein, sonst haben die Nazis zuerst diese Waffe und dann könnten die Nazis damit die Welt beherrschen. In Wirklichkeit waren die Nazis da total blank. Und das hätte eigentlich den Anglos auch bekannt sein müssen. Weil Nazi-Deutschland war ja durch und durch infiltriert von ausländischen Geheimdiensten, also den britischen, den amerikanischen, den russischen. Allein die ganzen Firmen, die da aufgebaut wurden vom Ausland, konnten Spionagenetze etablieren. Die ganzen Adeligen, die da ja seit Hunderten und Hunderten Jahren saßen, seit teilweise weit über 1000 Jahren saßen, diese ganzen Adeligen in Deutschland, die hatten ja auch alle Spionagenetze entwickelt und familiäre Verbindungen nach Britannien gehabt. Die Russen haben uns infiltriert, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg auch. Russen haben uns infiltriert mit massenhaft Agenten. Also war eigentlich kein wichtiges Geheimnis dem Ausland verborgen geblieben. Also hätte man eigentlich auch wissen müssen, dass die Zeit halt eben so stark auch nicht drängt. Also man hätte da jetzt auch eben vorsichtiger sein können bei den Amerikanern und den Briten und hätten sagen können, okay, wir lassen diesen Fuchs mal außen vor. Wir nehmen jemand anderen, der nicht so einen komischen Hintergrund hat und Kommunistengeschwister hat und so. Man hätte sagen können, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit und schützen die Geheimnisse, damit halt nicht irgendwie sonst wer das in die Finger kriegt. Aber nö, komischerweise drückte man da so auf die Tube zulasten der Sicherheit. Also wie konnte Fuchs Daten raustragen aus Los Alamos? Ich meine, er hatte ab und zu mal Urlaub und Freigang und da hat man es angeblich nicht geschafft, ihn lückenlos zu überwachen. Ich meine, man hätte es auch so machen können, wie es teilweise die Russen machen, wie es Sowjets gemacht haben. Man erklärt so eine gewisse Sperrzone und du darfst da eigentlich fast nie raus. Oder man hat nur spezielle Transporte für bestimmte Forscher. Die sind immer unter Überwachung und man darf halt dann Urlaub machen in gewissen Orten, aber nirgendwo sonst. Also irgendwie hätte man das doch hingekriegt mit der Überwachung. Es ging um das wichtigste Projekt der Menschheitsgeschichte in Bezug auf Waffen und Wissenschaft. Also dann Mr. Gold vom KGB besuchte dann Fuchses Schwester Crystal in Cambridge, weil mal wieder der Kontakt abgerissen war. Und Gold besuchte dann Crystal in deren Wohnung. Also alle drei trafen dann später auch in der Wohnung zusammen. Und Fuchs übergab dann den extrem wichtigen Plan für eine Plutoniumbombe. Und das war dann das Tradecraft. Also einfach so ein paar simple Meetings und so. Hey, hier sind die Akten, ja. Hier so ein paar Blätter Papier, hier sind meine Notizen oder meine handschriftliche, mein handschriftlicher Draft von dem Report, den ich dann eingereicht habe. Hier nehmen Sie das, trinken wir noch einen Wodka und dann gehen wir nach Hause. Mehr war das anscheinend nicht. Und dieses Standard 0815 Tradecraft konnte man angeblich nicht hier, da konnte man nichts dagegen anhaben. Heißt es, ich meine, wer es glaubt, wird selig. Dann kam es zu diesem Trinity-Test, der erste richtige Atomwaffentest. Die Top-Wissenschaftler der Amerikaner hatten sogar Bedenken, also man könnte vielleicht die Atmosphäre zerstören und so. Und man hat dann sogar gesagt, wenn irgendwie die Wahrscheinlichkeit für so ein Riesendesaster, wenn die Wahrscheinlichkeit nur bei, 5 aus 3 Millionen oder sowas liegt, dann würden die Wissenschaftler das nicht machen. Irgend sowas war dann. Niemand wusste außerdem, wie die Sprengkraft wirklich sein wird, als Äquivalent zu TNT. Ja? Die Wissenschaftler schlossen dann Wetten ab. 20.000 Tonnen TNT-Äquivalent, 50.000, 8.000, ich glaube, es waren knapp 18.000. Also, wenn Sie sich mal vorstellen, ja, 18.000 Tonnen TNT und die gleiche Sprengkraft hast du in einer kleinen, überschaubaren Bombe. Holy moly. Dann Enrico Fermi war schon am nächsten großen Ding dran, der Wasserstoffbombe. Und für Russland waren die Atomwaffen dann das Einzige, was die Zukunft des Empires garantieren konnte. Es war ja schon vor dem nuklearen Zeitalter, also in den 20ern und 30ern, auch 40ern, war ja vollkommen klar gewesen, dass die sozialistische Wirtschaft einfach nicht leistungsfähig ist. Und man ist nicht überlebensfähig ohne westliche Technologie. Und wie soll man so ein Empire aufrechterhalten mit dem ganzen Territorium, mit den riesigen Nachschubwegen im Kriegsfall? Das war einfach so nicht machbar. Aber Atomwaffen, vor allem in Kombination mit Raketen, das löste dann das größte Problem des Imperialismus. Also Imperialismus wurde dann so einfach wie eine Pizza bestellen. Das heißt, wenn du irgendwelche Nachbarländer hast, ja, dann war das so eine Pufferzone. Und im Notfall hättest du da mit Atomwaffen drauf geballert und das russische Kernland hätte kaum Fallout abbekommen. Fertig, aus. Ja, also falls tatsächlich dieses Kartell der Supermächte existiert, hätte das absolut Sinn gemacht, den Russen, also diese Atomwaffengeheimnisse nach Russland zu schleusen. Ja, warum über diesen Umweg Spionage? Weil es dann auf beiden Seiten glaubhaft wirkte. Das heißt, man hat dann im Westen aufgearbeitet, MI5 hat geschlammt, CIA hat geschlammt, FBI hat geschlammt. Und dann haben die amerikanischen Behörden gesagt, ja, die Briten waren zuständig für die Security Clearances. Und warum hat man das übersehen und so? Das heißt, ein Haufen Diskussionen geführt. Und es wirkte einfach dann relativ plausibel. Es war einfach ein nachrichtendienstliches Versagen. Ja? Und niemand durfte anscheinend wissen jemals, dass dieses Kartell der Supermächte existiert. Und man konnte das damit vertuschen. Und bei den Russen war es dann hier vermarktet worden als eine nachrichtendienstliche Meisterleistung. Also mit klassischer Spionage hätte man diese Geheimnisse ergattert, Russlands Zukunft gesichert. Niemand wurde dann drüber, also praktisch niemand durfte wissen, dass absichtlich diese Technologie da transferiert wurde. Ja, niemand durfte bei den Russen, oder fast niemand durfte bei den Russen wissen, dass es dieses Kartell gibt. Und dieses ganze Getue da mit Fuchs und den anderen Spionen und so, das war dann die perfekte Cover-Story für diesen Technologietransfer. Ja, viel Technologie wurde den Sowjets einfach verkauft. Dann hat man sie auch noch Sachen stehlen lassen. Und dann hatten wir das hier. Also dann ein sowjetischer, also hier Cipher Clerk in Ottawa, Kanada. Also der war halt also ein Funker und Verschlüsselungsmann von den Sowjets. Der lief über und verriet dann die Existenz eines Spionagerings in Bezug auf das Atomprogramm. Da wurden Leute verhaftet wie Israel Halperin. In dessen Unterlagen hatte er eine Liste mit Kontakten, unter anderem auch Fuchs und dessen Schwester. Angeblich wurde diese brisante Information dem MI5 nicht bekannt. Ich meine, irgendwann, wenn du diese Puzzleteile vor dir hast, ist dann klar, okay, wir haben hier ein Riesenproblem mit diesem Fuchs. Aber immer wieder kam dann Fuchs dann doch wieder davon und doch wieder davon und doch wieder davon. Und sowas sehen wir eigentlich bei manchen Spionagefällen, wenn halt irgendwas Größeres dann dahinter steckt. Also was haben wir dann auch gesehen beim Rechtsextremismus oder beim radikalen Islamismus? Das heißt, da gibt es dann irgendwie so irgendein Typ, irgendwelche Typen begehen einen Anschlag oder werden irgendwie verhaftet und so. Und dann wird es aufgearbeitet und irgendwie merkt man dann, dass eigentlich alle Spuren schon da waren. Es gab Informanten, die haben dann gewarnt, es gab physische Hinweise, Überwachungsprotokolle. Aber komischerweise landete dann das Beweisstück nie rechtzeitig am richtigen Ort. Und das heißt, man kann halt so ganz subtil eine Ermittlung behindern und sabotieren. Wenn man will, dass jemand davon kommt. Und warum würde ein Geheimdienst weiter oben wollen, dass ein Islamist mit irgendwas davon kommt oder ein Rechtsterrorist? Naja, kann verschiedene Gründe haben. Man will vielleicht einfach an größere Fische rankommen. Und wenn halt eben dann das Schnappen von einem größeren Fisch gefährdet ist, dann lässt du halt kleinere Fische eher laufen, um halt die größere Operation nicht zu gefährden. Dann, Fuchs kam zurück nach Britannien. Sein Vorgesetzter wurde nervös. Der MI5 sah sich ihn nochmal genauer an. Dann brach man einen sowjetischen Code, also gerade das britische GCHQ brach dann so einen Code, und man konnte bestimmte Messages teilweise entschlüsseln. Also man wusste dann, dass ein britischer Wissenschaftler Spion war, und dieser Spion hatte eine Schwester. Das war dieses Venona Project, dieses Codebrecher-Projekt. Also erst nachdem die Russen hatten, was sie brauchten, wurde Fuchs verhaftet. Und genau dann, als man gegebenenfalls eben diese Legende brauchte, okay, es war ein Spionageversagen, genau dann wurde Fuchs dann geschnappt. Wahrscheinlich hätte man ihn die ganze Zeit überschnappen können. Aber man wollte die Technologie vielleicht transferieren an die Russen und dann die Verhaftung machen und dann die Erklärung präsentieren. Oh, wir sind jetzt erst auf ihn gekommen, so richtig. Wir haben halt versagt. Ja, so lief das. Und was nochmal bizarrer ist, die Nachkriegsordnung hätte sehr einseitig verlaufen können mit den USA als einziger Atommacht. Also nach imperial-militärischer Logik hätten die USA die Sowjetunion angreifen müssen, um zu verhindern, dass der Rivale aufsteigen kann zu einer veritablen Atommacht. Seltsamerweise blieb ein solcher Angriff aus, obwohl Planungen dafür ausgefertigt waren. Operation Dropshot. Es scheint, als hätten die Angloamerikaner regelrecht Russlands Sprung nach vorne geduldet. Ich meine, versetzen wir uns mal zeitlich in die Lage. Ja, sie sind jetzt halt hier irgendwie wichtige Funktionäre da bei den Anglos und sie haben jetzt festgestellt, okay, wir haben es voll vermasselt, ja, Klaus Fuchs und Cairncross und so, haben die Atomgeheimnisse in die Sowjetunion getragen. Was jetzt? Also nicht nur muss Amerika jetzt schnell möglichst viele Atomwaffen produzieren, sondern man muss ja auch eigentlich dann verhindern, dass die Russen viele Atomwaffen produziert. Die Zeit drängt, das Zeitfenster ist noch da, aber es schließt sich immer weiter und ab einem gewissen Punkt, vor allem mit den Raketen dann, ist es einfach nicht mehr machbar, die Russen aufzuhalten. Also nach aller militärischer, klassischer, imperialistischer Logik hätte man diesen Operation Dropshot-Plan durchführen müssen, also bis zu 300 Atomwaffen auf militärische Ziele in Russland, Enthauptungsschlag gegen die kommunistische Führung, dann halt da irgendwie eine neue Ordnung da drüben etablieren, whatever. Hauptsache, die Sowjetunion wird nicht zu einer Megamacht. Ja, mit Atomwaffen. Ich meine, es ist eine Sache, wenn man hier angeblich das größte geheimdienstliche Versagen zu verantworten hat. Es ist nochmal was ganz anderes, wenn man dann nicht die Konsequenzen dann draus zieht. Aber man hat diese Konsequenzen da nicht draus gezogen. Ich meine, man hätte auch den Russen drohen können, den Russen sagen können, okay, pass mal auf, ihr Kommunisten da drüben, ja, wir Amerikaner bauen jetzt halt so und so viel, also in etwa so und so viel Atomwaffen pro Monat. Wir haben rausgefunden, dass ihr unsere ganzen Geheimnisse geklaut, dass ihr unsere ganzen Geheimnisse geklaut habt. Und dann hätte man drohen können, passt mal auf, ihr Kommunistiker da drüben, ja, wenn ihr jetzt anfangt, im größeren Maßstab Atomwaffen zu bauen, greifen wir euch an. Also lasst es bleiben. Also allein die Drohung wäre möglich gewesen. Oder ein nuklearer Warnschuss. Und dann hätte sich auch die ganze Geschichte verändert. Ja, man hätte nicht mal jetzt hier 300 Waffen einsetzen müssen gegen die Sowjets. Es gab ja auch dann teilweise Ziele in Ostdeutschland und der ganze Fallout wäre auf uns draufgekommen und so. Es gab da verschiedene Pläne, aber eine Drohung hätte wahrscheinlich ausgereicht oder ein Warnschuss, ein Nuklearer hätte ausgereicht. Und schon hätte sich die ganze Geschichte verändert. Man hätte auch sagen können, ihr Kommunisten müsst jetzt euch jetzt hier verändern, andere Kräfte zulassen und mehr Freiheit zulassen und euch verändern, ansonsten machen wir Amerikaner ernst mit unseren Atomwaffen. Didn't happen! Warum? Warum? Ja, das ist die entscheidende Frage. Und die korrekte Antwort auf diese Frage würde uns halt eben dann auch heute einen Haufen Antworten liefern auf die offenen Fragen, die halt eben dann die nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmen werden. Also, so viel erstmal zu den Atomic Spies. Wie gesagt, wir kommen da noch mehr drauf zu sprechen, also wie die Produktion dann verlaufen war bei den Sowjets und Raketenentwicklung und so weiter und so fort. All das, was damit zusammenhängt. Aber ich denke, es ist klar, dass einfach Spionage ist unglaublich entscheidend. Und das, was man halt lernen darf über Spionage aus Sachbüchern. Ich meine, ohne Sachbücher kannst du sowieso alles vergessen. Das heißt, wenn du nicht halt in der Lage bist, über Jahre hinweg hunderte und hunderte und hunderte Sachbücher konstant durchzuarbeiten und miteinander abzugleichen und so. Ich meine, wenn du das nicht hinbekommst, dann als jemand, der halt so eine Art Influencer ist oder anderen Leuten dann irgendwas erzählen will, wenn du das nicht hinbekommst, dann kannst du gleich aufhören. Aber selbst die Bücher über Geheimdienste sind ja in aller Regel viel zu dünn und viel zu zensiert und teilweise auch grob irreführend. Das heißt, man muss da auch immer ganz, ganz genau mitlesen und abgleichen, ja, was man da rausziehen kann. Also, wie gesagt, zum Beispiel, teilweise wieder aufgegriffen wurde, waren die Bücher der Überläufer, der sowjetischen Überläufer, aber auch die Informationen sind begrenzt, weil es war halt eben eine überschaubare Anzahl an Leuten, die hatten einen begrenzten Zugang zu Informationen und sie wurden dann ja als Überläufer halt eben dann abgeschöpft durch westliche Geheimdienste und durften dann nur noch die Überreste, die Krümel veröffentlichen in Buchform. Deswegen kann man sich da auch nicht einfach drauf ausruhen, wenn man jetzt halt die Überläuferbücher gelesen hat. Und das reicht halt auch nicht unbedingt, um die Langzeitstrategien der Russen aufzuarbeiten oder die Beziehungen der Supermächte zueinander aufzuarbeiten. Ja. Und es langt auch nicht irgendwie zu meinen, oh, da gibt es auch die Abkürzung, Verschwörungsmedien, halt irgendwie so diese John Birch-Linie, was die Amerikaner vorgegeben hatten, wo sie dann angeblich die geheime Geschichte erklären wollten. Alles totale Manipulation. Also man hat da schon akkurate Infos auch mit reingemischt bei diesen Birch-Büchern, was die Verschwörungsmedien dann letztendlich festlegte und definierte. Also es wurden auch interessante Fakten reingebracht, aber das war alles Open Source, das waren alles bekannte Informationen und diente halt wirklich nur der Tarnung für den Blödsinn, was man den Leuten dann erzählt hat. Und das sind dann die Verschwörungsmedien. Das ist keine Abkürzung. Es gibt uns keine richtigen Antworten. Und es gab in den Verschwörungsmedien in den letzten zig Jahrzehnten auch keinerlei Fortschritt. Überhaupt keinen Fortschritt. Und deswegen hilft einem das so auch eben nicht weiter. Also, ich verweise Sie auf unsere Webseite recenter.com oder unsere eigene Videoplattform recenter.media und den Recenter Shop shop.recenter.com. Dort finden Sie auch meine Buchreihe über das Kartell der Supermächte und alles Mögliche für Ihren Zivilschutz und hat eben dann für ihre Hobbys, Zivilschutz, relevanten Hobbys. Prepping ist wesentlich unterhaltsamer, interessanter als Netflix. Und was Leute sonst noch für Hobbys oder was halt sonst noch an breiten Hobbys da existieren, da haben sie auf jeden Fall mehr davon. Ein mehr an Kontrolle, ein mehr an Spaß und auch, denke ich, besseren sozialen Umgang. Okay, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme verbleibende Woche. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.